Ich wurde als Konfliktexperte angekündigt. Ja, bin ich durchaus ein Stück weit. Viele meiner Freunde, die mich schon länger kennen, behaupten allerdings, ich bin eher ein Experte im Auslösen von Konflikten. Und naja, das habe ich sicherlich sehr gut gelernt, kann ich auch weiterhin und ich hoffe in den letzten 10 Jahren auch noch ein bisschen was dazugelernt zu haben und glaube das auch, was ich danach tun kann, wenn ich mal wieder einen ausgelöst habe. Aber warum stehe ich auch hier? Nicht nur, weil ich besonders gut Konflikte auslösen kann und manchmal auch wieder damit umgehen kann, sondern ich stehe auch hier, weil ich für einen Traum hier stehe. Für einen Traum von der Welt, in der die Bedürfnisse aller zählen. Ein Traum von der Welt, in der Partnerschaften und Familien tatsächlich Lebensbereicherungsgemeinschaften sind. Das ist ein Wort, was ich mal erfunden habe. Wo wirklich das Leben reicher wird. Und letztlich ist mir aufgefallen in der Vorbereitung für diesen Vortrag, war das, glaube ich, eigentlich auch der Traum meiner Eltern. Und in mancherlei Hinsicht ist ihnen das sicherlich auch gelungen, das Leben von uns reicher zu machen. In anderer Hinsicht weniger gut. Und ich glaube, dass wir heute auch vor neuen Herausforderungen stehen. Vor 30, 40, 50 und noch mehr Jahren gab es anderes. Und heute haben wir mit einer ganz anderen Vielfalt zu tun. Wir haben damit zu tun, dass viel mehr Freiheit da ist, viel mehr Unterschiedlichkeit zugelassen wird an vielen Stellen. Und das heißt schlicht und einfach auch, dann kommt es aber auch mehr zu Spannungen. Und wir brauchen deshalb noch auf eine andere Art als früher einen produktiven Umgang mit Konflikten, bin ich überzeugt davon, wenn wir nicht wieder die Freiheit und die Unterschiedlichkeit klein machen wollen. Und das will ich jedenfalls nicht. Und ich finde es total spannend, dass ich in den letzten Jahrzehnten eben gerade auch in diesem Bereich Umgang mit Konflikten enorm viel getan hat. Und das, was uns, denke ich, mindestens so hilfreich sein kann wie das neue iPhone oder Ähnliches, und davon hoffe ich einen Teil hier mit heute mit rüberzukriegen, zumindest einen kleinen Teil und auch neugierig zu machen, auf dem aufzubauen, was sie so und so schon mitbringen auch. Wir werden dazu nach einer kleinen Einführung hier Kirsten und ich zusammen praktisch so auch ein paar Beispiele vorspielen, um das handhabbar, handfest zu machen. Wir werden das dann nochmal in größeren Rahmen stellen, 4, 5 Schritte vorstellen, wie kann ich tatsächlich meinen Umgang mit Konflikten hoffentlich noch produktiver gestalten und werden dann Raum lassen für Fragen, für Antworten, für das Ringen um Wege. Im Titel heißt es ja Abenteuerkonflikt. Und ich hoffe, es wird auch ein Stück abenteuerlich. Ich hoffe, es wird spannend. Also nicht, für mich ist es abenteuerlich. Also da müssen wir gar nichts mehr dafür tun. Ich bin aufgeregt. Für mich ist es spannend, aber ich hoffe auch für Sie. Und ich hoffe, wir entdecken Neues und auch manchmal Vergessenes wieder. Und damit bin ich auf der Seite 2 von meinem großen Manuskript. Und da steht meine Werte, mein Traum. Weil produktiver Umgang mit Konflikten klingt erstmal total gut und das klingt danach, es gibt einen tollen Weg und natürlich ist das die gewaltfreie Kommunikation. Aber das ist gar nicht so meine Sichtweise. Ich glaube, es ist viel wichtiger, das für sich selber zu entscheiden. Was ist für mich ein produktiver Umgang mit Konflikten? Und das heißt, ich brauche meine eigene Wertschnur. Und ich schlage vor, dass wir davon ausgehen, ein produktiver Umgang mit Konflikten liegt dann vor, wenn ich so mit Ärger, mit Streit umgehe, dass es tatsächlich das in meinem Leben fördert, was mir wichtig ist. Dass es das in meiner Familie fördert, was mir wichtig ist. Dass es in Übereinstimmung mit meinen Werten ist, mit meinen Träumen. Und deshalb glaube ich, dass es sehr viel Sinn macht, bevor wir jetzt noch tiefer einsteigen, erstmal klar zu kriegen, hey, was will ich denn überhaupt damit? Für was soll ich denn überhaupt hingucken? Woran bewährt sich denn der Umgang mit Konflikten? Und deshalb möchte ich am Anfang zwei Fragen stellen. Zwei Fragen stellen, wo ich Sie auch einlade, die für sich zu beantworten, gleich im Zweiergespräch. Keine Sorge, es kommt nicht ständig, dass Sie aktiv sein müssen. Sie können dann auch einfach ganz relaxed da sitzen, aber am Anfang kommt das nochmal. Es gibt die erste Frage, kann ich schon mal zeigen hier, auf dieser PowerPoint-Präsentation. Und der erste Punkt, ich lade Sie ein, über das nachzudenken, auch dann gleich mit Ihrem Nachbarn zu sprechen. Ich möchte, dass meine Familie ein Ort ist, an dem ich oder an dem wir das und das finden, an dem wir das und das erleben, an dem das und das anzutreffen ist. Und wie gesagt, ich schlage vor, dass Sie sich gleich, wenn ich das ansage, mit Ihrem Nachbarn, Ihrer Nachbarin zusammentun. Und dann gibt es für jeden und jede 2 Minuten Zeit, wo jeder erstmal ungestört Zeit hat, dazu was zu sagen. Und erlauben Sie sich den super Luxus, dass Sie eine Pause machen dürfen und der andere Ihnen nicht sofort reinredet. Also das ist, man kann Luft holen und weitersprechen. Das ist sehr entspannt. Diesen Luxus schlage ich für hier vor und vielleicht werden Sie noch drüber nachdenken, ist vielleicht wirklich jetzt die Gelegenheit, was möchte ich das für meine Familie, welchen Ort möchte ich da kreieren? Und ich will noch was dazu sagen, Familie, Partnerschaft. In der Ausschreibung steht produktiver Umgang mit Partnerschaft und Familie. Wir werden einen Schwerpunkt auf Familie haben, also auf Zusammenstellungen mit Erwachsenen und Kindern, um es mal so zu sagen. Wir meinen nicht nur Papa, Mama, Kind, sondern alles Mögliche, was da gibt. Weil das Thema Partnerschaft spielt da definitiv mit rein. Ich hoffe, dass ganz viel auch damit übertragbar ist. Aber wir haben gemerkt, wir hätten totale Lust, nochmal was Eigenes zu dem Thema zu machen, weil da gibt es noch viel mehr dazu zu sagen. Also, jetzt geht's gleich los. Auf die Plätze. Fertig. Jetzt! Ja, das war die erste Frage. Doch die zweite folgt zugleich. Machst du die mal? Eins weiter. Danke sehr. Jetzt geht es wirklich darum, und das ist ein bisschen schwerer zu übertragen auf Partnerschaft, aber Sie finden bestimmt einen Weg. Ich möchte, dass meine Kinder folgende Qualitäten, Fähigkeiten mit ins Leben nehmen. Und je nachdem, in welcher Lebenssituation Sie sind, passt das jetzt 100%ig oder weniger. Es geht wirklich, und es geht darum, was möchte ich den Kindern mitgeben? Früher hieß es immer, ihr sollt es mal besser haben als wir. Und wo sollen die es mindestens genauso gut haben wie Sie oder gegebenenfalls auch besser? Was möchten, dass sie im Leben haben, wenn sie im Leben stehen? Was soll das Glück ausmachen oder wie auch immer? Und wenn Sie jetzt noch niemanden gefunden haben, und jemanden sucht, dann gucken Sie auch, dann gehen Sie vielleicht auch mal zu einer Dreiergruppe zusammen. Wenn Sie lieber einfach Ihre Ruhe haben, ist das natürlich auch in Ordnung. Jetzt gibt es noch mal eine kurze Zeit. Ich zeige wieder den Wechsel an. Was möchten Sie gerne, dass Ihre Kinder mit ins Leben nehmen? Oder falls Sie schon mitten im Leben sind, im Erwachsenenleben, dann noch zusätzlich dazu nehmen? Ja, wie gesagt, das bildet den Hintergrund. Ich hoffe, es hat Ihnen gut getan, sich auch mit den Werten, mit den Träumen zu verbinden. Wir werden es jetzt nicht sammeln, weil es in diesem Fall einfach für Sie selber dienen soll, zu gucken. Und in Konflikten, wie nah, wie oft bin ich denn an diesem dran, was ich will? Wie oft vermittle ich in den Konflikten das, um was es mir geht? Und wo gelingt mir das nicht? Wahrscheinlich gibt es beides. Und wo bietet vielleicht das, was wir auch hier vorstellen werden, Kirsten und ich, noch zusätzliche Möglichkeiten, näher an Ihre Werte, an Ihre Träume, an Ihre Wünsche ranzukommen? Und ich möchte gerne meine Antwort auf die Frage 1 in einem Lied darbringen. In einem Lied, was möchte ich gerne, dass meine Familie für ein Ort ist? Und ja, das habe ich neu getextet, extra für hier. Es ist also eine Premiere.
voll und ganz, schau auf meinen wahren Kern, das, was ich wirklich bin und in mir werden will. Oh, sieh mich voll und ganz, schau auf meinen wahren Kern, das, was ich wirklich bin und in mir werden will. Oh, bitte nimm dir Zeit, schau genauer hin, oh, sieh mich voll und ganz. Und durch die Mauern durch, auf was ich wirklich bin, ein wunderbarer Mensch. Sieh mich voll und ganz, immer wieder, jeden Tag, oh, bitte nimm dir Zeit, nutz die Gelegenheit. Manchmal ist nicht leicht, in mich reinzusehen, durch den Panzer durch, auf viel Angst und Schmerz. Dann bitte weich nicht aus, hilf mir mich zu sehen, den wunderbaren Mensch. Dann bitte weich nicht aus, hilf mir mich zu sehen, den wunderbaren Mensch. Den wunderbaren.
Dankeschön. Ich hätte das Ganze auch noch ganz technisch auf PowerPoint, ein bisschen anders formuliert. Ich möchte, und das ist letztlich auch ein Hintergrund für das, wie ich hier stehe, dass meine Familie tatsächlich eine Lebensbereicherungsgemeinschaft ist. Ich wünsche das allen anderen auch. Dass sie ein Ort ist, an dem ich unterstützt werde, der zu sein, der ich wirklich bin. Und dass sie ein Ort ist, wo ich geliebt werde. Auch dann, wenn ich anders bin oder mal nicht nett. Das ist für mich mindestens ein Ausschnitt, ein wichtiger Ausschnitt von dem, was ich da gerne möchte. Und damit sind wir auch mitten im Thema Konflikt. Denn ein Konflikt, dreht sich darum, was passiert, wenn ich anders bin? Was passiert, wenn ich anders will als du? Da können wir gleich das nächste Ding machen. Nämlich Konflikt, so wie ich ihn gerne definieren möchte, hat immer etwas damit zu tun, ich will anders als du oder du willst anders als ich. Diese beiden Sachen kommen dabei immer vor. Anders sein. Und damit es ein Konflikt ist, der auch ein bisschen Pfeffer hat, gibt es noch den Ärger dazu. Ohne den ist alles easy. Aber ganz klar, unser Vertrauen in das, was uns begegnet, entscheidet sich ganz zentral daran, was passiert, wenn ich mal nicht so will wie du? Solange alles easy ist, solange wir immer dahin fließen und wie auch immer, kein Thema. Aber plötzlich will ich was anderes. Zähle ich dann noch? Oder bin ich dann falsch? Oder bin ich dann faul oder was auch immer? Also das ist sicherlich der zentrale Punkt. Konflikt, Umgang mit Konflikten heißt immer Umgang mit Nein. So kann ich es auch sagen. Wenn ich ein Nein in mir habe oder wenn mir ein Nein entgegenkommt, was passiert dann? Und Nein kann total unterschiedlich sein. Es gibt mein Nein, es gibt dein Nein. Und ich finde, häufig kann man von Teenagern ziemlich viel lernen, was Neins angeht. Also die Variationsvielfalt gibt es auch sonst, aber da ist sie auch schön ausgeprägt. So, nicht so, wenn ich etwas will und komme und dann höre ich, kein Bock. Oder, lass mich in Ruhe. Oder, immer soll es nach deinem Kopf gehen. Ja, ja, ja. Ich denke ja gar nicht dran. Okay, bevor ich mir das noch länger anhöre. Oder es gibt auch das, ja. Ja. Auch das geht. Es gibt ein Nein, das ganz stark mit Argumenten unterfüttert wird. Es gibt ein lautstarkes Nein. Nein! Stopp! Auf gar keinen Fall Nein! Und es gibt das nicht gesagte Nein. Das wir aber im Körper spüren, wo wir aber merken, hier stimmt was nicht. Das Nein, was sich auch dann immer mehr aufbaut. Es gibt einen schönen englischen Spruch, den ich von Kirsten gelernt habe. There is only one thing that's worse than a no. It's a yes that is not so. Es gibt nur eins, was schlimmer ist als ein Nein. Das ist ein Ja, das kein wirkliches Ja ist. Damit haben wir aber auch zu tun. Okay, gehen wir noch einen Schritt weiter und gucken uns an, wenn wir jetzt ein Nein hören, welche Möglichkeiten haben wir, wenn wir in Konflikt gehen? Wir haben immer die Möglichkeit zu kooperieren. Alle von uns können das, machen das, tun das, sonst säßen wir nicht hier, behaupte ich mal. Und dann gibt es den Punkt, wo wir merken, ui, jetzt vertraue ich nicht mehr auf Kooperation. Jetzt vertraue ich nicht mehr, dass wir das im Miteinander wirklich gut hinkriegen. Und dann gibt es vor allem zwei Möglichkeiten. Dann gibt es den Kampf und dann gibt es das Aufgeben, das Nachgeben. Interessanterweise habe ich gelernt, der Klügere gibt nach. Das finde ich eine der am wenigsten hilfreichen Lektionen, die ich bekommen habe. Nee. Der Klügere geht vielleicht in Kooperation, der Klügere guckt vielleicht nach einer Lösung, die für beide stimmt, aber der gibt nicht nach. Jedes Nachgeben hat erhebliche Folgen. Und dahin will ich gucken, wir haben drei Möglichkeiten, im Wesentlichen drei Möglichkeiten, mit dem Konflikt umzugehen. Wir können natürlich auch noch weggehen und uns das woanders suchen, aber die betrachten wir jetzt mal nicht, diese Möglichkeit. Und es gibt in jedem Konflikt letztlich genau zwei Arten von Ergebnis. Und die stehen auf der nächsten Folie. Ich behaupte, es gibt genau diese beiden Ergebnisse. Wenn es in einem Konflikt ist, wenn es um eine Beziehung geht, die längerfristig ist, was in Familien und Partnerschaften häufiger vorkommt, dann gibt es die Möglichkeit, dass beide verlieren oder beide gewinnen. Ich behaupte, immer dann, wenn scheinbar einer gewinnt und einer verliert, verlieren beide. Und ich glaube, dass wir alle das aus unserer ganz persönlichen Erfahrung kennen. Was passiert, wenn sich der andere durchgesetzt hat und es kommt das nächste Mal etwas, er will das nächste Mal was von mir? Er wird es deutlich schwerer haben. Ich werde an einer anderen Stelle umso härter werden, umso weniger kooperativ. Oder ich werde schlucken. Und irgendwann gehe ich einfach weg. Oder. All diese Sachen, wo einer etwas, eine Kröte geschluckt hat, um es mal so rum zu sagen, der Verlierer war, stauen sich auf, kommen wieder. Typischerweise bei Kindern kommen sie in der Pubertät. Da kommen sie ganz massiv dann. Alle, die nicht wirklich anderweitig aufgegeben sind. Und in der Partnerschaft geht es dann auch los. Vor 5 Jahren, weißt du noch Ostern, wie das und das war? Da weißt du aber Weihnachten vor 7 Jahren, da hast du. Und alles haarklein bleibt in Erinnerung. Nicht, weil wir kleinlich sind, sondern weil wir dann ganz genau Gespür dafür haben. Also deshalb haben wir immer die Entscheidung, entweder es gewinnen beide oder es verlieren beide. Und ich, ehrlich gesagt, finde es spannender, wenn beide gewinnen. Das macht mein Leben reicher. Und ich möchte dazu noch ich möchte noch was zum Kompromiss sagen, der ja hier auch noch steht. Der ist ja sehr gepriesen, das große Ding in der demokratischen Gesellschaft. Und sicherlich ist er auch ein Fortschritt gegenüber dem, dass einer total gewinnt und der andere völlig am Boden liegt. Das ist eine gewisse Form von Ausgleich. Aber letztlich entscheidet immer das, was innen drin ist. Konflikt heißt, ich gewinne einen Teil und ich verliere einen Teil. Was häufiger passiert, ist, dass beide oder einer von beiden innerlich denkt, er hat mehr verloren als der andere. Und dann sind wir bei beide verlieren. Es gibt auch Kompromisse, wo beide zu dem Schluss kommen, ja, ich hab mehr gewonnen als verloren. Das ist insgesamt ein Gewinn. Dann sind wir auf der Win-Win-Seite, auf der Beide-Gewinnen-Seite. Aber letztlich ist auch ein Kompromiss immer wieder eines von beiden. Und ich möchte gerne noch, bevor wir zu dem praktischen Teil kommen, zu dem Rollenspielteil, etwas sagen zu diesem Gewinnen, beide gewinnen. Und möchte dazu eine kleine Geschichte erzählen. Das ist die Geschichte von zwei Schwestern. Und die beiden bereiten ein großes Fest vor. Und irgendwann greift die eine Schwester die letzte Orange, die da liegt. Und die andere sieht das und sagt, halt, stopp, die brauche ich. Aber die erste Schwester lässt sie nicht los. Nee, ich brauche die. Ich brauche sie. Nein, ich brauche sie und außerdem habe ich sie zuerst angefasst. Aber ich brauche sie viel wichtiger. Gib die Orange her. Und so entwickelt sich ein schöner Streit um die Orange, bis die Tochter dazu kommt und sagt, halt, was ist denn hier los? Beide sagen, ich brauche die Orange und die gibt sie nicht her. Und dann geht es gleich schon wieder los und sagt die Tochter, halt, stopp, stopp, stopp. Was ist denn, wenn wir die Orange teilen? Jede kriegt die Hälfte. Nein, das geht überhaupt nicht, ich brauche die ganze, so und so schon zu wenig. Aber nein, das ist viel zu wenig, das geht auf gar keinen Fall. Und es geht wieder los. Die Tochter, stopp, nein, Moment, Moment. Für was braucht ihr denn die Orange? Und die eine Schwester sagt, ich möchte einen Kuchen backen. In den Kuchen kommt Orangenschale rein. Nur dann schmeckt er gut. Da gehört eigentlich die Schale von zwei Orangen rein. Aber mit einer geht's auch. Die andere sagt, ich möchte einen Nachtisch machen. Und da gehört Orangensaft rein. Ohne den schmeckt das einfach nicht. Es muss auch eine Mindestmenge sein. Ah. Wie wäre es, wenn die eine die Schale und die andere den Saft nimmt? Das ist für mich das Beispiel für echte Win-Win-Lösungen, die erstmal nicht absehbar sind, wo erstmal nur scheint, entweder oder, gewinnen oder verlieren. Und hier gibt keine was ab. Wir brauchen auch den scheinbaren Kompromiss nicht, dass beide nicht genug kriegen. Das ist ja häufig das, was da passiert. Nee, es geht anders. Braucht eine gewisse Kreativität und braucht die zentrale Frage, was willst du damit machen? Was steht hinter deinem Wunsch? Was steht hinter dem Wunsch, die Orange zu haben? Tiefer zu gucken. Oder, und da möchte ich noch eine Assistentin dazu holen, die hier. Das ist die Giraffe. Das ist, hat Marshall Rosenberg, eben der Begründer der gewaltfreien Kommunikation, irgendwann mal eingeführt. Auch für die da hinten, da ist sie. Hat ja einen langen Hals, von daher gut sichtbar. Das ist das Symbol für eine andere Art und Weise hinzugucken auf Konflikte. Die Giraffe mit ihrem langen Hals kann hinter das gucken, was auf der ersten Ebene ist, hinter die Mauer gucken. Und die Giraffe hat auch ein ziemlich großes Herz und kann von daher auch auf der Gefühlsebene gut spüren und so weiter. Das ist die Giraffe, die auch immer mal wieder auftauchen wird. Und ja, Dankeschön. Aber jetzt kommt Kirsten.
Okay.
Wenn ich aufgeregt bin, dann muss ich ständig trinken. Naja. Okay. Ja, wir möchten gerne das Ganze ein bisschen praktischer auch machen. Noch praktischer. Wir möchten gerne eine Situation vorspielen hier. Eine Familiensituation, wie sie vielleicht manche kennen. Wir haben es damit zu tun, ich bin der Vater, das ist mein Sohn, wie man gut sieht, die Ähnlichkeit. Mein älterer Sohn, es gibt noch einen 5 Jahre jüngeren Sohn. Und zum 238. Mal hat der Große den Kleinen gepiesackt. Der Kleine heult und der Große hört nicht auf und sagt dem Kleinen, dass er sich nicht anstellen soll und dass er so und so blöd ist und doof und alles. Ich höre das zum 200. Mal, merke, wie mir das weh tut, das mitzukriegen, wie die streiten, wie ich merke, dass boah, so möchte ich nicht, dass die miteinander umgehen. Und als tatkräftiger Vater schreite ich ein. Und das hört sich dann ungefähr so an. Was soll denn das? Mensch, schon wieder wird gestritten.
Ich habe überhaupt nichts gemacht.
Von wegen, und warum heult er dann? Du, Du bist doch der Ältere.
Ihr haltet ja immer zu denen.
Ach, von wegen, immer zu denen. Du fängst an und hörst nie auf.
Ich hab ihn mehr lieb als ich.
Also, das ist ja wirklich... Du warst die ganze Zeit allein. Guck mal, wir gehen zusammen weg. Du hast so viel, du kriegst so viel und bist oft vorn dran und mit allem der Erste. Wie kannst du sagen, dass wir den mehr lieb haben? Okay, so kann das auch noch 400 Mal weitergehen. Es ist ja bewährt und eingeübt, also von daher ist es nicht besonders schwer, das zu wiederholen. Aber vielleicht gibt es irgendwann den Punkt, an dem ich merke, 270 Mal war genug. Ich will mal was anderes ausprobieren. Und vielleicht komme ich dann auf die Idee und erinnere mich an was ich mal gehört habe. Ich könnte erst mal hingucken, um was es mir wirklich geht und dann gucken, ob ich anders damit umgehen kann. Das ist das, was wir vorschlagen in der gewaltfreien Kommunikation, dass wir uns erstmal einen Moment oder auch ein bisschen länger Zeit nehmen, durchatmen und gucken, was wirklich los ist und was es wirklich geht. Und das möchte ich gerne demonstrieren. Der erste Schritt ist, das passiert jetzt alles in mir. Sie hören alle nur heimlich zu. Der erste Punkt ist, ich höre meinen Gedanken zu. Was ist da alles in meinem Kopf? Und ich höre denen zu, ohne sie zu zensieren. Und wenn ich den Gedanken in diesem Beispiel zuhöre, dann denke ich, hey Scheiße, das hört ja nie auf. Boah, ich habe total versagt in der Erziehung. Und der Kleine, der wird total drunter leiden. Der wird total drunter leiden. Und mich, wie kann man nur so rücksichtslos und brutal sein? Der kriegt alles und ständig und nie ist es genug. Oh. Und mehr ist da noch. Aber das ist ein kleiner Ausschnitt. Und dann, das Wichtige ist, ich höre meinen Gedanken zu, aber ich weiß, es sind meine Gedanken. Ich verwechsel sie nicht mit der Realität. Das ist das, was wir oft tun. Es sind meine Gedanken. Die nehme ich ernst, aber ich bleibe nicht dabei stehen. Üblicherweise, wenn uns die Hutschnur platzt, dann servieren wir die dem anderen, wie ich es ja jetzt ähnlich auch gemacht habe, gerade eben. Ich gehe jetzt weiter. Ich gucke, was ist wirklich passiert. Und dann merke ich ja tatsächlich, der Große hat den Kleinen geschlagen und hat gesagt, du bist ja viel zu blöd für alles und du wirst es sonst so nie hinkriegen. Ja. Das ist passiert. Und dann komme ich in dem nächsten Schritt dazu, hinzugucken, und wie geht es mir damit? Und da merke ich, dass ich in Wirklichkeit saumäßig traurig bin. Richtig traurig hinzugucken, wie die beiden miteinander umgehen. Ich merke auch, dass ich mir viel Vorwürfe mache. Dass ich also ohnmächtig bin. Ich würde so gerne das anders gestalten. Ich fühle mich total ohnmächtig mit diesen zwei Knirpsen da. Und ich fühle mich auch allein. Allein mit dieser Situation. Ja. Und ich merke, ich würde so gern was ändern. Ich würde gerne beitragen dazu, dass sich was ändert. Und ich würde gerne besser verstehen, was sind die Bedürfnisse, wo ich jetzt bin. Ich möchte gerne verstehen, was hier los ist und möchte, dass wir gemeinsam an den Sachen arbeiten, wachsen, machen, wie auch immer. Ich möchte in Kontakt kommen. Und wenn ich mir das angucke, dann bin ich woanders, als ich am Anfang war mit dem Ärger. Der Ärger ist da, aber ganz oft, wenn wir wirklich nicht dabei stecken bleiben, kommt danach was anderes, kommt danach Trauer, Ohnmacht, Angst, ähnliche Gefühle. Und jetzt kann ich mir überlegen, und wie gehe ich jetzt weiter? Und ich merke, ich möchte überhaupt erstmal verstehen, ich möchte in Verbindung kommen, ich möchte was ändern. Und wenn ich mir überlege, mit meiner bisherigen Strategie hat sich nichts geändert. Ich kann jetzt versuchen, noch lauter zu werden, aber ob das hilft, habe ich meine Zweifel. Und deshalb entscheide ich, ich möchte das nächste Mal zuhören. Ich möchte umschalten auf Zuhören, weil ich weiß, dass das häufig Wunder hilft. Und das möchten wir jetzt ausprobieren. Und wir gehen davon aus, dass es wieder einen Streit gab. Und ich habe kein Vertrauen drin, dass ich sofort ganz verständnisvoll reagiere. Ach, du armer Doppelhaber. Das glaube ich nicht, dass ich das hinkriege. Ich glaube auch nicht in 30 Jahren. Aber ich fange vielleicht genauso an und sage, sag mal, was soll denn das? Schon wieder gibt es Streit hier.
Ja, ja, ich weiß, was jetzt kommt.
Ja, du weißt, was jetzt kommt?
Ich will nicht darüber reden. Das macht keinen Spaß.
Jetzt kann es vielleicht langsam beginnt mein Großhirn zu arbeiten, nachdem vorher nur das Rückenmark da war. Und das, ich schalte um auf Zuhören. Du hast überhaupt kein Vertrauen, dass das, was du hier willst, auch zählt, oder wie ist das?
Nö. Du hörst immer nur die Kleine zu.
Für dich sieht es so aus, als ob der Kleine viel mehr Raum kriegt.
Ja, wenn immer wir uns streiten, kommt ihr ja nur zu mir. Ich bin die Blöde und die Doofe und die Falsche.
Was denn? Für dich wirkt es so, als wenn immer du schuld wärst.
Es ist ja so.
Und du hast auch schon öfter gesagt, dass es für dich so aussieht, als ob wir den Kleinen lieber hätten als dich.
Ja, klar. Er kommt ja viel mehr auf den Schoß und immer hat er recht und immer sorgt er gut für ihn, aber ich kriege nur die Schuld und Scham und...
Und bist du dann auch oft alleine damit?
So, klar.
Okay, vielleicht so weit. Als ein ganz kleines Beispiel, wo wir durch einen kleinen Umschalter, wo ganz woanders gelandet sind. De facto ist das ein Beispiel, was mir tatsächlich so passiert ist, was in meiner Familie passiert ist mit meinen Jungs. Und das Spannende war, dass tatsächlich nach diesem Gespräch, es ging noch ein bisschen weiter, also es war jetzt nicht das gesamte Gespräch, aber auf dieser Basis ging es weiter, dass sich wirklich die Situation grundlegend geändert hat. Und das ist nicht immer so. Man liest in diesen Büchern immer die tollen Stories einmal und schnipp und dann ist alles anders. So ist meine Welt nicht, aber manchmal ist es so. Und das war so ein Beispiel. Die haben sich weiter gestritten, die haben weiter Auseinandersetzungen gehabt, aber dieses völlige Fertigmachen, das hat aufgehört. Das hat aufgehört, weil, aus meiner Sicht, weil Platz war, weil er gezählt hat und das, was ihm wichtig ist, seine Wahrheit gezählt hat. Und er nicht nur durch meine tollen Argumente, die ich ja vorher auch gebracht habe, warum er nicht weniger geliebt wird, sondern er konnte spüren, dass ich an ihm Interesse habe. Und das macht einen großen Unterschied. Argumente helfen da überhaupt nichts. Aber zuhören, wirklich da bleiben, das kann viel helfen. Das soweit zu dem Beispiel. Und wir werden noch ein Beispiel machen, aber ich möchte vorher und vor der Pause noch eine Kleinigkeit machen zu diesem Wort Bedürfnis, was hier immer aufgetaucht ist, weil das ein ganz zentrales Konzept ist. Ach, jetzt kannst du ja eigentlich wieder weiterschalten, wenn ich das sage, ja? Noch einen Moment. Also hier steht ja, wir gucken nach den Bedürfnissen. In der gewaltfreien Kommunikation spielen die tatsächlich eine ganz große Rolle. Und wir versuchen immer hinter das zu gucken, was auf der ersten Ebene da ist. Ich will, dass er aufhört, den Kleinen zu piesacken oder auch immer. Wir versuchen, auf eine Ebene tiefer zu kommen. Und jetzt ist gut, wir versuchen von dem, was im Außen ist, ja gerne, was im Außen ist, in das Herz zu kommen. Wir versuchen von der Strategie, wie wir das hier darstellen, Der Strategie ist das, was wir tun, zu den Bedürfnissen zu kommen. Und die Bedürfnisse sind das, was uns wirklich antreibt. Noch eins weiter. Bedürfnisse sind das, was wirklich hinter allen unseren Verhaltensweisen steht. Ganz spannendes Konzept, ein altes Konzept, aber was nochmal neu angeguckt wird. Wir versuchen mit allem, was wir tun, unsere Bedürfnisse zu erfüllen, unser Leben zu bereichern, kann ich das auch nennen, so nennt das Marshall Rosenberg gerne. Wir versuchen immer weiterzukommen, das Beste zu tun, was wir in diesem Augenblick tun können. Wir tun immer das Beste, was wir in diesem Augenblick tun können. Nie das Zweitbeste. Bedürfnisse sind das, was wir zum Leben, Wachsen und Wohlfühlen brauchen. Alle Menschen haben die gleichen Bedürfnisse. Das finde ich total faszinierend. Niemand hier im Raum hat irgendein Bedürfnis, was ich nicht kenne. Und Sie kennen nach diesen paar Minuten alle meine Bedürfnisse und kannten sie auch schon vorher. Nicht alle meine Wünsche und alle meine Fantasien, aber alle meine Bedürfnisse. Und das heißt, wir können auf der Ebene uns sehr leicht verstehen. Auf der Ebene sind wir nicht unterschiedlich. Wir sind unterschiedlich in dem, wie wir unser Leben gestalten, sehr, sehr unterschiedlich. Aber was wir damit wirklich erreichen wollen, das sind wir gleich. Und Bedürfnisse stehen auch nie im Konflikt, sondern immer die Strategien. Immer dann, wenn ich glaube, es muss eine bestimmte Sache passieren oder ein Mensch muss etwas tun. Ich brauche, dass du aufhörst, das zu machen. Ich brauche, dass du hier weggehst. Ich brauche, dass du den Tisch abräumst. Dann bin ich nicht beim Bedürfnis, dann bin ich bei der Strategie. Und ich merke das daran, es wird mir eng. Jeder hat das eingebaut. Wenn ich glaube, genau das muss passieren, dann wird mir ganz eng. Entweder merke ich das so oder ich mache es etwas cooler, aber es wird mir eng. Und wenn ich tiefer gehe, dann habe ich mehr Wahlmöglichkeit und es wird mir weit. Es wird mir deutlich weiter, daran merke ich, dass ich am Bedürfnis bin. Und das werden wir nach der Pause noch an einem weiteren praktischen Beispiel sehen. Wir werden das nach der Pause noch auch in größeren Rahmen stellen, mit mehr Strategien noch dazu, mit mehr Möglichkeiten, mehr Blickwinkel, und wir werden dazu noch ins Gespräch kommen, hoffentlich. Jetzt gibt es eine Viertelstunde Pause und wir fangen nach der Viertelstunde an, egal wer da ist. So, viel Spaß! Und jetzt wird das nochmal praktisch erlebbar an einem zweiten Rollenspiel.
Ja, ich bin die Frau und das ist mein Partner.
Ich bin der Mann.
Er war den ganzen Tag zu Hause und wir hatten eine Verabredung, dass er die Wäsche machen und dass er aufräumen und die Küche schön machen. Und ich habe einen ganz langen Tag in meine Arbeit und komme total müde zu Hause. Kommt rein und was sehe ich da? Puh. Die Wäsche ist überhaupt nicht gemacht. Kein kleines Ding ist aufgeräumt. Die Küche sieht aus wie ein Bombenkrater oder was immer es heißt. Und ich merke, dass jetzt bin ich wütend, weil das ist ja nicht das erste Mal, dass es so gelaufen ist, dass ich den ganzen Tag weg ist und er zu Hause. Und wo finde ich ihn? Auf dem Sofa, mit dem Fernsehen, halb schlafen und viel gegessen und vielleicht auch ein paar Bier getrunken, wer weiß. Und ich halte das nicht aus. So, ich kann anfangen, ihn zu beschuldigen und all das sagen, was ich so oft gesagt habe. Was hast du überhaupt gemacht? Wie sieht hier aus? Du faule Sack, warum hast du das nicht gemacht?
Jetzt sag mal, du kommst hier rein und machst den riesen Larry. Was soll denn das?
Kennt jemand von euch diese Gespräch? Überhaupt nicht. Okay, wir versuchen jetzt etwas anderes. Wir brauchen das nicht weiterspielen, weil
Schade.
So, ich versuche jetzt mit was ich gelernt habe. Ich komme zu Hause, sehe all das und dann versuche ich zuerst mit mir zu verbinden. Wie geht es mir eigentlich? Statt da zu sagen, du hast etwas falsch gemacht. Hier zu schauen, wie geht es mir? Zuerst bin ich wütend und wenn ich meine Wut zuhöre, dann bin ich auch traurig und ich bin müde, ich bin hoffnungslos, ich gebe auf. Ich habe viel Gefühl hinter dieser Wut und wenn ich dann versuche, meine Bedürfnisse klar zu finden, warum geht es mir eigentlich? Was ist es hinter diesem Gefühl von Traurigkeit? Vielleicht geht es in die erste Runde um Ordnung. Ich hätte gern mehr Ordnung. Aber dann ist die nächste Frage, warum hätte ich gern mehr Ordnung? Weil dann kann ich mir entspannen, wenn ich zu Hause komme und möchte, dass ich mir hinsetzen kann und wie ein bisschen entspannen. Das geht viel leichter, wenn hier Ordnung ist. Und mir ist es so wichtig mit Schönheit. Ich komme zu Hause und ich will eine gemütliche Zeit haben. Ich will das Leben genießen, auch das Leben mit dir. Und mein Herz wird so eng, wenn hier keine Schönheit und Entspannung gibt. So eigentlich geht es auch um meine Sehnsucht nach einer schöner Verbindung mit meinem Partner. Und dazu gehört vielleicht auch, dass ich mir so sehne, dass danach, dass wir dieses Haus gemeinsam gestalten. Dass es geht um gemeinsam etwas Schönes zu tun für uns. Und zu spüren, dass ich zähle, in wie wir unser Leben gestalten. Dass ich nicht nur, wenn ich das schön haben will, dann kann ich ja anfangen, das schön zu machen. Aber dann fehlt mir die Gemeinsamkeit. Und es fehlt mir auch, dass ich mein Herz offen behalte. Und das ist eigentlich der größte Preis, dass ich jetzt bezahle, weil dann fange ich an zu denken, es wäre schöner ohne ihn. Aha, dann konnte ich es schön hier haben. Ganz, ganz Orten und schön und Reinigung in Platz. So, vielleicht sage ich etwas von, was ich hier in mir gefunden habe. Wenn ich das mitteile, kann ich vielleicht eine Veränderung schaffen. Und ich weiß nicht, ob ich dann die Ergebnis bekomme, dass er steht auf und macht die Wäsche und räumt auf in die Küche. Das kann ich nicht wissen. Und dieses Ergebnis möchte ich für einen Moment zur Seite stellen, sodass mein erstes Ziel ist, in Verbindung zu kommen. Und dann sehen wir, was davon kommt. So. Das war die so etwas 15 Minuten in die Küche, tief atmen, bevor ich die Tür öffne. Hallo.
Hallo, Schatz.
Ich habe etwas, das ich gerne mit dir besprechen möchte. Bist du bereit, mir zuhören?
Wie lange dauert es denn?
Das weiß ich nicht, aber die Überschrift ist: Wie kann ich mehr Liebe mit dir leben?
Ich habe gedacht, es geht um die Wäsche.
Ja, ich stimme zu, es geht auch um die Wäsche, weil das steht in den Weg für mich, mein Liebe mit dir zu leben. So, das gehört dazu. Die Wäsche und die Küche. Aber mein erstes Ziel ist mein Liebe, weil ich mache mir Sorgen, um wie wir uns hier ein schönes Leben gestalten und die Liebe Platz geben. Ich werde mehr und mehr sauer und habe oft so viel Kritik an dich und das will ich eigentlich überhaupt nicht. Ich möchte gern anders mit dir leben. Bist du bereit für ein Gespräch?
Ja.
Wow, yay. War das ein ernster Ja? Meint er ja? Ich glaube auch, dass er ein bisschen ängstlich ist. Aber ich glaube auch, dass er eigentlich ja meint.
Ja.
Und ich möchte hier Stopp machen, weil es geht nicht um die fertige Lösung zu finden, aber einen Einstieg in eine schöne Verbindung zu schaffen. Weil das Ziel mit der gewaltfreien Kommunikation geht immer um die Verbindung, in Verbindung zu kommen. Es geht nicht um, was ich haben will oder was du haben willst. Es geht um die Verbindung. Und das war ein kleiner Einstieg.
So, dann? Das war's. Dann mache ich jetzt wieder den PowerPoint-Teil, bevor wir in das Offene kommen. Bedürfnisse stehen nie im Konflikt. Strategien sehr wohl. Ich möchte gern tatsächlich nochmal das zusammentragen, was wir hatten, plus auch ein bisschen was ergänzen. Und wie gesagt, dann gibt es Raum für Fragen, für Gespräch. Und ich finde das Spannende, ich hoffe, dass ich über nichts spreche, was Sie nicht irgendwie auch kennen. Weil nichts davon ist wirklich sensationell neu. Es geht nur darum, wie stark wende ich es an. Wie tief wende ich es an, wie häufig wende ich es an. Und da unterscheidet sich dann doch ganz erheblich. Und es geht, wie gesagt, auch um einen verliererfreien Umgang mit Konflikten. Und wir wollen, das hat Kirsten gerade so schön nochmal gesagt, wir wollen die Verbindung vor die Lösung stellen. Wir sind häufig total fixiert, dass genau etwas passieren muss. Das ist, in der Technik ist das auch durchaus manchmal sehr hilfreich. Wenn das Gerät nicht funktioniert, ist es total klasse, wenn es repariert wird und dann wieder funktioniert. Wenn ich da anfange und sage, Mensch, Staubsauger, wie geht's dir denn gerade? Und das hilft nicht wirklich weiter. Aber umgedreht behandeln wir uns gegenseitig manchmal wie, als wenn wir technische Geräte wären, als wenn wir so ganz schnell repariert werden müssten. Das hilft dann genauso wenig weiter. Es geht eben darum, die Lösung manchmal ein Stück zur Seite zu stellen und erstmal zu gucken, wie kommen wir in Kontakt? Was ist denn wirklich los mit uns beiden? Und dann ein zentraler Punkt. Ich habe vorhin gesagt, Konflikt hat immer was mit Ärger zu tun, jedenfalls in dieser Definition. Und ich habe gelernt, dass Ärger etwas ist, was sich immer gegen jemand richtet. Da ist jemand, der hat etwas Schlimmes getan und der ist schuld daran, dass ich ärgerlich bin. Und jetzt zeige ich ihm das mal ordentlich. Hier ist die Betrachtungsweise, ich nehme Ärger als eine Kraft, die für mich steht. Und nutze ihn wirklich für mich, gucke wirklich tiefer rein. Ich bin jemand, der seinen Ärger, sehr viel Ärger und Wut sehr viel gelebt hat, mit ja, sehr erheblichen, klaren Folgen. Und irgendwann, als ich dann auf Marshall Rosenberg und die gewaltfreie Kommunikation gestoßen bin, dann hat er einen Satz gesagt, der hieß, Töten ist zu oberflächlich. Was meint er denn damit? Und dann hat er einen zweiten Satz gesagt, es geht darum, den Ärger wirklich vollständig auszudrücken. Und nach habe ich immer mehr verstanden, ah ja, stimmt. Wenn ich einfach nur hergehe und dem anderen sage, was alles falsch an ihm ist, dann habe ich vielleicht ein bisschen Dampf abgelassen. Aber mehr auch nicht. Damit ist die ganze wunderschöne Kraft, die wunderschöne Energie, die im Ärger ist, einfach verpufft. Es geht darum, Gandhi hat mal so ein ähnliches Bild verwendet, es geht darum, ähnlich wie mit dem Dampf. Ich finde, Ärger kann ich ein bisschen wie Dampf betrachten. Und jetzt kann ich natürlich gucken, wenn ich einen Deckel drauf habe, den kann ich immer fester draufdrücken. Das ist das, was wir häufig zuerst probieren. Und ich kann versuchen, den Topf zu kühlen außenrum. Passiert manchmal auch. Ist sehr anstrengend auf die Dauer, Topf kühlen, wenn unten das Feuer immer weitergeht, ja, und auch nicht wirklich erfolgversprechend. Ich kann den Deckel draufhalten, irgendwann explodiert er dann vielleicht irgendwo, völlig unklar wo. Oder ich kann den Dampf nutzen, um eine Turbine anzutreiben und damit wirklich was voranzubringen. Und das, dieses Bild, das finde ich ganz spannend, wirklich zu sagen, ich habe den Ärger, damit ich für mich vorankomme, damit ich meine Welt gestalten kann, damit ich die Veränderungen angebe, die es wirklich geht. Und das tun wir oft nicht. Wir halten uns an dem ungedeckten Tisch ab, statt wirklich hinzugucken, um was es geht. Und statt die Energie zu nutzen, sagen, ich will diese Veränderung und ich gehe da nicht hinter zurück. Also es geht darum, den Ärger zu kultivieren, wirklich zu kultivieren und zu mir zu nehmen. Dann kann er sich zu einer Kraft wandeln, die wirklich die Welt verändern kann. Es geht um einen schuldfreien Raum. Auch dazu eine kleine Geschichte. Ich habe vor vielen Jahren ein Projekt im Kindergarten gemacht zur gewaltfreien Kommunikation, zum Umgang mit Konflikten. Dort war es so wie in vielen Kindergärten. Es gab, in dem Fall war es jetzt ein Junge vor allem, der war in mindestens jeden zweiten Konflikt verwickelt. Wenn jemand geheult hat, dann wusste man schon, da war der auch dabei. Also weniger als der Heulende. Und wir haben damals ein Zimmer eingerichtet, das hieß das Giraffenzimmer. Und wenn es einen Konflikt gab, haben wir die Kinder eingeladen, nicht verpflichtet, nicht gezwungen, eingeladen, in dieses Zimmer zu gehen. Das haben die auch gerne gemacht, das war total schön gestaltet. Und dann war jemand, entweder von den Erzieherinnen oder ich gegebenenfalls, oder zusammen waren wir mit denen, und dann waren die da irgendwo im Stuhl oder sonst wo gesessen. Und dann beim ersten Mal, wo dieser Junge dabei war, dann habe ich gefragt, ja, wie geht's dir denn? Dann sagt er, ich weiß, ich bin schuld, tut mir leid. Entschuldigung. Es war kein konservativer Kindergarten. Sonst hätte ich mich überhaupt nicht geholt. Und trotzdem hatte dieser Junge mit seinen 3, 4 Jahren das total drin. Er ist schuld. Es geht hier um Schuld. Es geht nicht um Lösung, es geht nicht um Verbindung, es geht um Schuld. Und nach, als ich Kindern gesagt habe, halt, das interessiert mich gar nicht. Es geht nicht darum, wer schuld ist. Ich würde einfach wirklich gerne wissen, wie es dir gerade geht. Hat er mich total erstaunt angeguckt und war total verunsichert. Es hat etliche Gespräche gedauert, bis der überhaupt eine Idee von Vertrauen entwickelt hat, dass es nicht darum geht, dass er wieder schuld ist und was falsch gemacht hat. Und ich wünsche mir so, dass unsere Familien und unsere Partnerschaften ein schuldfreier Raum werden. Da, wo ich was falsch machen kann, wo es auch Ärger geben darf, aber wo es nicht um Schuld geht. Und es gibt einen ganz einfachen Trick dazu. Es ist einfach, die Fragen zu ändern. Wir sind es gewohnt zu fragen, wer ist schuld und wer hat angefangen? Fragen, über die man sich ewig streiten kann. Und ich schlage vor, diese Fragen in die Kiste zu legen, dort können Sie es bequem machen. Und die Frage, was brauchen wir, in den Mittelpunkt zu stellen? Um was geht es? Wie geht's dir? Was brauchst du? Wie geht's mir? Was brauche ich? Damit komme ich in den anderen Raum, damit komme ich in den schuldfreien Raum. Der nächste Punkt, Nein als Beginn des Dialogs. Auch das haben wir ein Stück weit erlebt. Wir sind es gewohnt, Nein als eine Mauer zu betrachten, als etwas, wenn jemand Nein sagt, dann ist Schluss, dann ist Ende des Dialogs. Dann kann ich entweder aufgeben, sagen, okay, es macht ja eh keinen Sinn, mit der kann man es echt eh vergessen, ich habe es ja gleich gewusst. Oder ich kann den Druck erhöhen und kann sagen, vielleicht wäre es besser, wenn du es doch tun würdest. Oder wenn du nicht, dann. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Okay, 2 Wochen Computerverbot. Oder. Ich kann das steigern, das geht natürlich nicht nur in der Familie, geht überall. Druck. Also Nein als Beginn der Eskalation. Und Ich finde das Bild schön, sich vorzustellen, dass das Nein in Wirklichkeit die Tür in der Mauer ist und nicht die Mauer. Und wenn wir bei dem Nein uns angewöhnen zu fragen, und was hindert dich, Ja zu sagen, dann können wir diese Tür aufmachen. Dann kommen wir woanders hin. Kein Mensch auf dieser Welt sagt Nein, wenn er nicht einen guten Grund dazu hat. Und der interessiert mich. Und darüber komme ich ins Gespräch. So wie wir das vorhin in dem ersten Beispiel auch hatten. Und der letzte Punkt ist mit dem Herzen hören und sprechen. Mit Empathie zuhören, öffnet die Ohren. Das Interessante ist, normalerweise im Konflikt, das Erste, was passiert ist, Kinder machen das ja auch oft tatsächlich so. Wir sind kultivierter, wir tun das nicht mehr, aber die Ohren sind genauso zu. Und es ist eine logische Reaktion, dass wenn deine Ohren zu sind, dann erhöhe ich einfach die Lautstärke. Und dann gehen die anderen Ohren weiter zu. Dann erhöhe ich die Lautstärke noch weiter. Und die Ohren gehen noch weiter zu. Und zum Schluss stehen beide da wie taub und schreien in eine Lautstärke, entweder tatsächlich oder tatsächlich laut oder in der Intensität. Und dann, wenn einer beginnt, die Ohren aufzumachen und wirklich zuzuhören, um was geht es dem anderen, dann verändert es sich. Und das ist etwas, was ich in mindestens 90% der Fälle so erlebe. Wenn einer wirklich zuhört, verändert sich die Situation und innerhalb von wenigen Minuten gehen beim anderen die Ohren auf. Ist nicht immer alles unter Garantie, aber das ist eine der Sachen, die ich wirklich sehr oft so erlebt habe. Also mit Empathie, mit dem Zuhören, mit dem Ohren aufmachen, kann ich auch beim anderen dazu beitragen, dass die Ohren aufgehen. Ich möchte aussprechen, was mir am Herzen liegt und nicht aussprechen, was mir die ganze Zeit durch den Kopf geht. Wirklich, ich spreche vom Herzen. Ich möchte eine Verbindung. Gerade wenn wir von Familienpartnerschaft sprechen, wir haben es mit Menschen zu tun, die uns nahestehen. Und denen möchte ich nicht ständig erzählen, was ich über sie denke, sondern was mir wirklich wichtig ist. Und der letzte Punkt ist die Konzentration auf die Bedürfnisse statt den Strategien. Das haben wir ja gerade eben schon gemacht, schon nochmal dargestellt. Und damit, ich behaupte, dass mit diesen Schritten, je weiter wir die umsetzen, wir wirklich in eine andere Welt kommen, einen anderen Umgang mit Konflikten und in sehr vielen Fällen dem, was wir wirklich wollen, deutlich näher kommen. Und ich lade Sie ein, damit oder mit auf Ihrem eigenen Weg an diesem Traum mitzubauen, Partnerschaften, Familien wirklich zu einer Lebensbereicherungsgemeinschaft zu machen. Und ich lade Sie noch zu was ein. Seien Sie liebevoll zu sich selber. Gerade an diesem Thema findet man vielleicht auch viel, wo man mit sich selber nicht zufrieden ist. Und für mich beginnt es da, mir selber auch mal gut zu tun, mich selber anzunehmen und mir einzugestehen, dass ich nicht perfekt bin und diesen Gedanken loszulassen, dass ich jemals perfekt sein könnte. Ja, und ich wünsche Ihnen da einen schönen Weg dazu. Damit bin ich am Ende vom Vortrag, sind wir am Ende vom Vortrag. Und dann ist gleich noch Zeit für zu fragen. Vielen Dank.